Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Landsberger Allee. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und eigentlich würden wir hier gleich eine Runde mit der Ringbahn drehen. Gäbe es da nicht das Problem, dass die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer aktuell streikt? Seit Tagen stehen sowohl die S41 als auch die S42 still, weshalb wir entschieden haben, den Podcast heute nicht in der Bahn, sondern am Bahnsteig aufzunehmen. Zu Gast ist ein Mann, der vor gut 6 Jahren durch ein spontanes Selfie mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel Schlagzeilen gemacht hat, Anas Modamani. Anas Modamani kam 2015 als einer von knapp 160.000 geflüchteten Syrerinnen und Syrern nach Deutschland, lebt bis heute in Berlin, studiert an der HTW Wirtschaftskommunikation und jobbt an der Supermarktkasse von Edeka. Die deutsche Staatsbürgerschaft hat er bis dato noch nicht und damit hat er in diesem Jahr auch kein Recht zu wählen. Genau das ist einer der Gründe, warum wir ihn heute hier in den Podcast eingeladen haben, um einem, der bei der Bundestags- und Landtagswahl keine Stimme hat, zumindest in diesem Format eine zu geben und zu hören, was er zu sagen hat. Gesprochen haben wir dabei über seine Flucht und das Ankommen in Berlin, über politische Wünsche für die Hauptstadt und über die aktuelle Lage in Afghanistan. 2015 darf sich nicht wiederholen, sagt ja so mancher Politiker. Wir haben Anas gefragt, was er dazu sagt. Eine Runde Berlin, los geht's.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. In unserer neuen Serie erfahren Sie, wer in der Berliner Kultur wirklich wichtig ist. Die Tagesspiegel-Redaktion hat dafür die 100 spannendsten und einflussreichsten Köpfe der Szene ausfindig gemacht. Bei uns lernen Sie sie alle kennen.
Der neue Tagesspiegel. 2 Zeitungen in einer. Aus der Welt und aus der Weltstadt. Jetzt am Kiosk oder testen auf tagesspiegel.de/jetzt.
So, Anas, wir sitzen jetzt hier an der Landsberger Allee. Eigentlich hätten wir heute unsere Ringbahnrunde gedreht. Jetzt ist leider Streik. Schön, dass du trotzdem da bist. Wir können ja einfach mal gucken, wie die Leute hier kommen und gehen und verzweifelt sind, weil keine Bahn vorbeikommt. Du hast dir die Landsberger Allee als Startort ausgesucht. Warum?
Also erst einmal vielen Dank für die Einladung. Bin total froh auf das nette Gespräch heute und bin sehr gespannt. Ich habe mich für Landsberger Allee entschieden, weil ich ja in der Nähe davon wohne und erst meinen Job habe. Also ich habe in Velodrom gearbeitet, hier drüber. Der Job hat mir sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht. Ich habe immer sehr schöne Erinnerungen da. Ich hatte sehr viele nette Kollegen gehabt und Freundschaft gebaut. Und ich kann mich immer daran erinnern, hier an den Gleis, jetzt in Landsberger Allee, als ich da rausgekommen bin und nach jedem Konzert oder Sportveranstaltung, dass mehrere tausend Menschen so auf einmal rausgegangen sind und ich war eine davon, hatte ich meinen Feierabend und ich habe es gesehen, dass so viele Menschen hier auf dem Gleis, auf dem S-Bahn warten. Und es war schon das Moment, so die glücklichen Menschen hatten so Bier in den Hand und irgendwas gegessen und die waren total müde. So ein Bild werde ich nie vergessen, war das vor Corona und jetzt habe ich diesem Bild seit sehr langerem Zeit nicht mehr gesehen. Macht mich schon sehr traurig. Ich wünsche mir, dass irgendwann man wieder normal so zu meinem Alltagsjob, wo ich früher da gejobbt habe, zurückgeht.
Was hast du da genau gemacht im Velodrom?
Wir waren so in der Nähe von der Bühne. Das war ein sehr schöner Platz, dass man auf die Bühne Zublick hat, alle so zugeschaut hat und ich habe als Kassierer an der Bar dann gearbeitet.
Und gab es irgendein besonderes Show-Highlight, was dich besonders mitgenommen hat?
Ja, der Band Seed, Frau hatte da gesungen und da war so 3 Tage nach Ende, wo ich da mich angetragen habe, dass ich da arbeiten will und war so ausgebucht, waren viele Leute auf einmal und war auf einmal so, konnte ich den deutschen Musik hören, was die Leute so glücklich macht und ich habe alles mitbekommen. Hat mich so total gefreut und ich habe immer so ab und zu jetzt in meinem Spotify, ich höre Lieder von Seed, weil ich da schon Erinnerungen dann hatte.
Ich habe tatsächlich auch noch Seed-Konzerttickets, aber das Konzert wurde abgesagt wegen Corona, also ich warte drauf, dass das dann irgendwann mal noch eintritt.
Wünsche ich auch, hoffe ich.
Du wohnst hier direkt um die Ecke? Wohnst du alleine oder wo genau wohnst du da?
Genau, also ich wohne ja in der Nähe jetzt vor Landsberger Allee mit meiner Freundin zusammen. Die kommt aus der Ukraine, habe ich sie an der Uni kennengelernt, als ich mit meinem Studium angefangen habe, da war es 2019. Da muss ich ein bisschen erklären, da war schon ein Moment, als ich Anna kennengelernt habe auf die Brücke, da war so einem Veranstaltungsprogramm für internationale Studenten, also mit der Schifffahrt durch der Fluss Spree in Berlin.
Vielleicht kannst du einmal noch kurz für alle, die es nicht wissen, sagen, was du studierst.
Ich studiere Wirtschaftskommunikation und bin am 5. Semester.
Okay, jetzt wollte ich dich aber nicht unterbrechen.
Genau, ja, und ich bin so eine Person, der mit den Menschen vielleicht gut umgehen kann. Ich mag es nicht, alleine zu sein in das Leben. Ich mag immer so Leute herum, mit denen ich befreundet bin. Und Anna so stand auf die Brücke und ich hatte so sie besonders angesehen, weil sie so allein gestanden hat. Und ich bin eine Person, so ich mag den Kontakt zu den Menschen, bin ich zu Anna da gegangen und ich wollte sie ja unbedingt kennenlernen. Habe sie direkt angesprochen und war total ein schönes Moment. Und dann sind wir mit dem Schiff gefahren, hatten wir so immer besser kennengelernt. Und danach so mit vielen weiteren Studenten Pizza gegessen. Und ich habe dann herausgefunden, dass ich mit Anna sehr viel Gemeinsamkeit habe, so Sport, und hatten wir zusammen trainiert. Und es hat immer so gut geklappt zwischen uns. Und jetzt wohnen wir zusammen.
Du bist mittlerweile ja seit 6 Jahren in Berlin. Würdest du sagen, Berlin ist deine neue Heimat geworden?
Auf jeden Fall. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl in Berlin. Berlin gibt mir die Sicherheit. Ich kann hier mit der Nacht rausgehen, ohne so Angst zu haben. Ich habe früher die Möglichkeit in mein Heimatland in Syrien früher nicht gehabt. Aber hier in Berlin und allgemein so in Deutschland zumindest hat man viel so Möglichkeiten, die besser, also ich kann mal natürlich niemanden mit Syrien vergleichen, aber ich fühle mich hier genauso wie in mein Heimatland. Also Heimatland bedeutet für mich, wo man Sicherheit hat, eine Wohnung hat, Freundschaft hat, und Familie habe ich leider nicht. Aber ja, ich fühle mich schon sehr wohl hier und würde ich Berlin als mein Heimatland nennen.
Wenn du sagst, Sicherheit ist einer der Faktoren, kannst du dieses Sicherheitsgefühl mal beschreiben?
Ja, also Sicherheit natürlich, dass man hier nicht nur natürlich rausgehen in Mitternacht, natürlich viele weitere Faktoren, dass man zum Beispiel auch eine Wohnung hat, dass man nicht zerstört ist, dass man in einem Tag ohne was zu machen, dass die Regierung mal die Tür anbricht und reinkommt, die Wohnung durchsucht. Da hatte ich in Syrien erlebt, das Krieg, die Leichen, die auf der Straße lagen und Blut zu sehen, Freunde zu verlieren, die man immer so gerne geliebt hat, mit denen Zeit verbracht hat, auf einmal so zu sterben und sie gleichzeitig zu sehen. Hier in Berlin, Gott sei Dank, habe ich das nicht erlebt und das bietet mir große Sicherheit.
Du hast ja dein Heimatland 2015 verlassen. Damals warst du 17 Jahre alt. Der Krieg in Syrien hat 2011 begonnen. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern? Da warst du ja quasi dann ein Kind. Wie es davor war und wie es losging? Also Syrien beschreiben vor dieser Zeit, in der das angefangen hat, alles schief zu gehen?
Also es war wirklich, natürlich werde ich niemals die Erinnerungen vergessen, die bleiben immer noch in meinem Kopf, sehe ich das manchmal in meinen Träumen, bevor ich schlafe, also während ich schlafe. Und dann, ja, also Syrien war vor dem Krieg ein sehr, sehr schönes Land. Ich hatte sehr schöne Zeit mit meiner Familie da verbracht. Meine Familie war eine sehr offene Familie, die haben so mich gelassen, also zum Beispiel in einem gemischten Schule, ich war in einem Kirche da, obwohl meine Eltern Muslime sind, aber meine Schule war in der Kirche. Ich bin jede so Freitag zur Schule gegangen, aber in meinem Heimatland, jeder Freitag ist Feiertag und niemand hat mich so ausgelacht, dass ich zu der Schule am Freitag gegangen bin, weil das Kirche war. Wir hatten mit Mädels und Männern zusammen in der Klasse da Zeit verbracht und zusammen gelernt. Das hat mich immer so extra noch motiviert, die Mischung, dass man nicht so getrennt setzen muss wie die anderen Schulen. Und meine Familie haben mich immer so gerne gemocht. Zum Beispiel eines Nacht, die ich niemals vergessen werde. Ich hatte sehr viel geweint, da ich ein Spielzeug haben will. Und mein Vater so mich mit dem Auto um 2 Uhr Mitternacht zu einem Einkaufszentrum, der rund um die Uhr offen hat, gebracht, um das Spielzeug zu kaufen. War schon ein schönes Moment. Aber dann kam der Krieg, hat sich alles verändert. Und früher hatte ich ja große Träume, die ich in mein Heimatland ermöglichen wollte. Mein Vater wollte, dass ich in einem gutes Uni studiere, privates Uni sogar. Und er war bereits froh, das Geld zu zahlen, vor dem Krieg. Und dann kam der Krieg, hat alles so genommen, meine Wünsche genommen, viele Freunde genommen, die gestorben sind. War alles so auf einmal nicht mehr so schön. War keine andere Möglichkeit, da zu bleiben. Unsere Wohnung wurde zerstört. Ich komme aus Daria. Daria ist in der Nähe von Damaskus. Und ja, war eine sehr harte Zeit auf jeden Fall.
Wenn du das Syrien vor dem Krieg oder deine Stadt vor dem Krieg mit Berlin vergleichst, gibt es da irgendwelche Parallelen? Du hast jetzt gerade schon von den Nachtöffnungszeiten gesprochen. Das ist ja vielleicht so ein bisschen Berliner Späti-Art. Gibt es sonst irgendwie, kann man diese Städte miteinander vergleichen oder sind die von der Lebensweise komplett unterschiedlich?
Ja, eigentlich ist so ein großer Unterschied, aber es gibt natürlich immer so gemeinsam, also trotz des Kriegs, Menschen sind auf die Straße so auch am Nacht gegangen, um was zu trinken oder Shisha geraucht auf die Straße. Zum Beispiel, da war an einem Nacht so gefährlich, Flugzeuge haben so Bomben geworfen auf dem Häuser und da ich habe gesehen Menschen, die auf der Straße noch geblieben sind und nicht mal in einem sicheren Ort da gegangen sind. Natürlich auch die Restaurants, es gibt es immer so Restaurants, die rund um die Uhr geöffnet haben. Shawarma ist typisch syrisch, da sind überall so Shawarma-Laden und Trost, dass sie kriegen, die haben immer geöffnet.
Und dann ist ja irgendwann sozusagen der Moment oder die Entscheidung gefallen, dass du das Land verlassen wirst. Erinnerst du dich noch dran, wie die gefallen ist?
Also auf jeden Fall war die richtige Entscheidung, dass ich meine Heimat verlassen habe. Ich hatte da keine so Sicherheit mehr und musste ich zum Militärdienst gehen. Mein Vater und meine Mutter haben mich motiviert. Die haben mir gesagt, wir geben dir alles das Geld, was wir haben.
So, kleiner Ortswechsel. Wir haben heute nicht nur das Problem, dass die Ringbahn nicht fährt, wir hatten jetzt auch noch das Problem, dass an den Gleisen, an denen wir saßen, zwei Reinigungskräfte mit superlauten, ich weiß nicht genau, Unkrautwegmachern vorbeigekommen sind. Deshalb sind wir jetzt irgendwie 3 Schritte weitergegangen und sitzen vom Velodrom. Auch schön, quasi da, wo du deine Arbeitsstätte hattest.
Schöner Blick haben wir hier und ja, direkt neben Landsberger Allee auf Velodrom hier auf dem Treppen.
Wir waren gerade stehen geblieben, der Abend oder der Tag, an dem im Jahr 2015 die Entscheidung bei dir getroffen ist, ich verlasse Syrien, ich muss sonst zum Militär, ich bin hier nicht mehr sicher. Wie lief das genau ab bei euch?
Genau, also meine Eltern natürlich und ich selbst haben wir gemerkt, dass die Situation in Syrien immer sich verschlimmert, es wird ja nicht besser und ich war selber verfolgt, meine Familie auch, mein Vater, unsere Wohnung wurde ja mehreres Mal durchgesucht und Gott sei Dank war ich mit meinem Vater nicht in die Wohnung, haben wir woanders versteckt und eines Tages saßen wir in die Wohnung so am Abend, haben wir Nachrichten geschaut und meine Mutter meinte, also die Nachrichten läuft so, dass sehr viele Menschen Syrien verlassen und so weiter. Und ich war so davon betroffen, dass ich zum Militärdienst gehen musste. Ich habe den Brief bekommen und da stand diese Frist. Und ja, ich bin immer noch also gegen Al-Assad-Regime, gegen die Region. Das ist nicht so, wie ich mir gewünscht habe. Ich habe mir Sorge gemacht um meinen, wenn ich jetzt erwachsen werde, wenn ich alt werde, wie das geht, wie geht es weiter in Damaskus, weil Al-Assad ja bleibt die ganze Zeit da, er geht nicht weg, das war mir bewusst. Meine Mutter hat vorgeschlagen, das erspartes Geld mir zu geben, da waren so 3000 Euro und mein Vater war so kurz da stumm geblieben, also er hat gar nichts am Anfang dazu gesagt und dann später hat er so mich motiviert. Er meinte, ja, mach das und nimm das Geld, ich werde dich motivieren. Da hast du Sicherheit. Und er hat mir davon erzählt, dass sehr viele Menschen so nach Europa oder nach der Türkei gegangen sind, Studium weitergemacht und so am Ende erfolgreich geworden sind. Er meinte, in der Türkei gibt es viele grüne Berge, das ist überall Wasser, sieht wunderschön aus. Ich habe Bilder geschaut und ich hörte natürlich von der Türkei. Also ich war so an dem Moment vorher noch nie gereist. Ich weiß es nicht, wie ein Flugzeug aussieht. Ich habe ja nicht mal so Englisch gut gelernt und das war schon schwierig. Aber mein Vater meinte, du schaffst das. Du gehst mal erstmal nach der Türkei, nimm das Geld und wir machen alle Unterlagen für dich fertig in einer Woche. Habe ich meinen Pass verlängert und mit dem Pass habe ich Ticket gebucht nach Izmir. Dann habe ich die Sachen gepackt und dann von Izmir, also von Libanon, von Beirut, da musste ich einen Umsteig machen und bin ich mit anderem Flugzeug nach Izmir. Und es war so ein schönes Moment, als ich so im Flugzeug da saß. Natürlich hatte ich Bestechung bezahlt, dass die Leute mich aus dem Flughafen so sicher rauszubringen und dass ich nicht da festgenommen werde. Ein Mann, der für die Regierung arbeitet, da hatte ich Vertrauen gehabt und meine Familie auch an ihm. Und ja, der hat ihn dann geschafft, in den Flugzeug zu landen und das einmal zu verlassen. Und diesen Moment, als das Flugzeug gestartet, werde ich nie vergessen. Da hatte ich war so entspannt, ich habe mich total erholt, da hatte ich total viel gezittert von der Festnahme, dass ich jetzt im Gefängnis am Ende lande. Und ich war so im Himmel, ich dachte, es ist alles vorbei, ich bin raus, ich gehe nie wieder vielleicht zurück nach meinem Heimatland. Obwohl da meine Mutter mir gesagt hat, vielleicht kommst du uns zum Besuch später, wenn du erwachsen wirst und so. Aber ja, es ist nie passiert.
Wie ging es dann für dich weiter? Oder beziehungsweise du bist dann erstmal in die Türkei, war dann schon relativ klar, Berlin ist das Ziel?
Gar nicht. Also erst einmal wollte ich ehrlich gesagt in der Türkei bleiben. Als ich da angekommen bin, habe ich an meine Mutter da Nachricht geschickt. Ich bin in Sicherheit, ich bin in der Türkei. Ich habe so direkt Selfie gemacht an meine Mutter von dem Flughafen und an ihr geschickt. Sie war sehr froh und eine Gruppe auf Facebook, der mir sehr viel geholfen hat, das war für Flüchtlinge, die gerade in der Türkei da angekommen sind, viel auf Arabisch geschrieben, so die ersten Schritte und so. Und ich wollte da so Hotel für billiger Preis mieten, damit ich da schlafen kann. Ich bin da gegangen und die haben mir kein Zimmer gegeben, weil ich Sura bin und wahrscheinlich viele Sura, die haben kein Geld, haben die Miete nicht bezahlt. Und die haben so schlechten Eindruck von uns bekommen, dass die keinen Zimmer für Flüchtlinge anbieten. Und dann musste ich wirklich am Park schlafen. Da war es so spät, ich habe keine andere Möglichkeit. Ja, habe ich getan. Da war noch sonnig, also da war schönes Wetter, nicht so schlimm. Am Nacht war ein bisschen kalt, aber ich habe wirklich tatsächlich da mehrere Nächte geschlafen, wo viele weitere Flüchtlinge da in dem Park geschlafen haben. Und dann eines Tages hörte ich von Europa, dass ein Mann zu mir gekommen ist, der Schleuser ist. Er meinte, willst du nach Europa besser hier rumzuschlafen? Und ich meinte, ja, wie geht das? Was muss ich dafür tun? Und er meinte, du zahlst mir 1.200 Euro. Ich bringe dich in Sicherheit mit einem Schlauchboot mit weiteren Personen nach Griechenland. Das war von Izmir nach auf dem Insel Kos. Ich wusste überhaupt nicht von Griechenland oder noch nie Erfahrung gehabt. Und dann habe ich direkt meine Eltern gefragt, hier in der Türkei, ich schlafe jetzt auf der Straße, ich habe gar nichts hier und sieht so schlecht aus. Ich musste aber nicht zurückgehen, weil das so gefährlich ist. Und ich habe den Vorschlag gemacht, dass ich nach Europa gehen will. Und meine Mutter meinte, ja, sie ist nicht bei mir, aber sie hat mir gesagt, ja, mach das, wenn du dich gut fühlst. Also ich war ja 17 Jahre alt, ich konnte keine richtige Entscheidung alleine treffen. Aber ich musste das so, durch den Krieg hat mich mein Charakter und mich persönlich stärker gemacht, weil ich habe ja sehr viel Schlimmes erlebt in Syrien und das ändert sich. Man ist ja körperlich vielleicht noch ein Kind, aber innen vielleicht erwachsen. Und dann habe ich ja mich entschieden, das zu machen. Er hat mir die Nummer gegeben und das war so, dass man in eine dritte Person das Geld gibt, dass man gesichert ist. Ich habe das Geld gegeben und im Büro habe ich getan, das ist alles so organisiert mit Mafia und die hatten manchmal Waffen gehabt, die Leute da. Ich habe 1.200 Euro bezahlt und er meinte, ich schicke dir eine Nachricht per WhatsApp, wenn es losgeht. Und dann eines Nacht hat er mir eine Nachricht geschickt in einem Wohnort, eine ganz normale Wohnung. Bin ich da gegangen und viele weitere Personen, die da waren, so Kinder und Frauen. Und dann kam das Auto, es war so 2 Uhr Mitternacht. Dann sind wir mit dem Auto Richtung Strand gefahren, im Strand direkt das Boot so aus dem Auto, das war Schlauchboot, da war das Luft gebummt in der Luft, in den Boot und das Motor so da rein, da mussten wir dann schon losgehen. Wir dürfen ja nicht zu spät, bevor es heller wird, das Motor so gestartet und ich hatte natürlich schreckliches Angst von alles, von Ertrunken.
Hattest du davon schon gehört, dass da viele Menschen ertrinken auf diesem Weg und nicht auf der anderen Seite ankommen?
Also ich wusste davon, dass es super gefährlich ist, dass sehr viele Menschen gestorben sind. Viele Leute haben mir gesagt, mach das nicht, schau mal, du könntest sterben, dass du riskierst dein Leben und so. Aber ich war so mehr bewusst, dass ich das überleben werde. Ich hatte Hoffnung einfach. Also Hoffnung hat mir sehr viel geholfen und die Träume, die ich habe.
Was hattest du dabei?
Ich habe meinen Pass. Ich habe großen Luftballon, meinen Pass da reingesteckt in den Luftballon, bloß kleinere Handy und das Geld. Und das Luftballon so in meine Kette gemacht Und damit, wenn, falls ich schwimmen musste, dann, dass es nicht zu den, das Geld passiert oder dass ich meinen Pass verliere. Und dann hat ja gut geklappt. Ich habe noch überhaupt nicht dabei. Also meinen Rucksack habe ich, konnte ich ja nicht mitnehmen. Ich habe nur meine Kleidung an sich, die ich auch selber ausgezogen habe, damit ich da schwimmen konnte, falls das passiert ist. Ich war gut vorbereitet. Ich kann gut schwimmen. Und ich habe nur Hoffnung dabei an dem Tag. Mehr nicht. Und dann bin ich ja dann mit dem weiteren Personen losgefahren Richtung Kos. Und so später, also ich habe dreimal versucht nach Kos, also so nach Griechenland anzukommen. Hat immer nicht geklappt. Am Anfang so, wir sind so gestartet und dann so 200 Meter, das Motorrad geht aus. Und
der Motor von dem Boot?
Genau, das Motor von dem Boot geht aus, der startet nicht mehr. Und dann haben wir so versucht, da war es so spät, war schon fast hell und mussten wir schnell zurückgehen. Aber die Vorteile ist, dass man nur einmal zahlt. Der Schleuse meinte, wir machen einen neuen Termin, versuchen wir ein anderes Mal. Die haben uns mit Auto geholt, zurückgebracht in Izmir, Mittelstadt. Und einen anderen Tag, so zwei Tage später, versuchen wir nochmal das Gleiche. So kam ein Auto, hat uns geholt von dem Wohnung. Da war aber manchmal andere Leute, nicht immer das, die gleichen Leute, weil vielleicht andere nicht mehr das machen wollen. Es waren so andere neue Gesichter von mich. Und dann sind wir nochmal Richtung Strand gefahren mit dem Auto, aber andere Startpunkt. Und da hatten die Schleuse so im iPad in den Hand gehabt und die konnten die Schiffe schauen von Militärswach, wo die sind. Und Waffen dabei. Und die waren so streng, jalla, jalla, schnell. Und die haben immer so auf Türkisch geschrien. Und ich hatte wirklich Angst dabei, auf jeden Fall. Aber ich konnte ja nichts dazu sagen. Ich muss da leise bleiben. Die meinen, wir müssen uns verstecken, so hinter die Bäume, damit niemand uns sieht, bis die das Boot vorbereitet haben. Und dann sind wir gestartet mit das so Motor war alles, das Meer war ruhig, nicht so größeren Wellen. Alles so, ich dachte, dieses Mal schaffen wir auf jeden Fall. Da sieht man die Beleuchtung, die waren wirklich nicht weit von aus Griechenland. Dann sind wir da gestartet, so im Griechenland. Dann hat so, also wir waren noch in der Türkei und da kam so ein großes Schiff, die uns so großen Beleuchtung, da war großem Licht auf uns und die meinen, halt, halt, halt. Und die hatten uns dann auf dem Boot genommen und da wieder uns nach der Türkei leider zurückgeschickt. Und da hatten die uns unsere Pässe kontrolliert und die meinen, ihr dürft das überhaupt nicht machen, das ist Straftat und so. Aber ja, ich hatte da meine Hoffnung fast verloren und ich sagte mir, ich versuche noch einmal. Hatte aber diesmal drei Tage gewartet, bis diese Nachricht gekommen ist, heute geht's los, heute das Meer ist ruhig, es hängt davon ab, ob das windig oder so. Die kontrollieren das, die Schleuse und diesem Tag war alles so wie gewöhnlich. Es kam immer diesem größeren Transporterauto, die Leute steigen ein, geht es in den Strand und ja, dann sind wir am Strand da und wieder diese Boot vorbereitet, dann losgegangen und da, also in der Regel, wer der Boot fährt, der zahlt nicht. Also der Fahrer zahlt kein 1.000 Euro, ansonsten geht der kostenlos, aber davor, wenn ihr gefangen ist, landet ihr im Gefängnis, weil ihr betrachtet der Schleuse ist, der Fahrer.
Mhm.
Weil er hat größere Schuld, da, falls da irgendwas passiert oder dass die Militär Griechen oder Türken uns erwischen. Aber der Fahrer unerfahren, also er hat keine Erfahrung, vielleicht noch nie das gemacht und er hat die Anweisung bekommen, dass wir, bevor wir in Griechenland da ankommen zum Strand, dass der Boot mit dem Messer geschlachtet wird, damit diese Luft schnell rausgeht und runtergeht, damit die Leute uns nicht zurückschicken. Er hat das, war so durch das Meer ganz normal und ja, da war wirklich, Mitte Meer war ein bisschen so Wellen, starken Wellen, der hat mich immer so Angst gemacht. Ich dachte, der Boot jetzt kippt gleich und wir müssen schwimmen, aber mit der Hoffnung und dass wir so gut das gemacht haben, wir waren so einmal, mussten wir nach vorne, mehrere Menschen wegen Gewicht und so, mussten einmal nach vorne, dann wieder nach hinten, das war schon ein Kampf.
Auch so 25 Leute dann?
Genau, also ja. Wir konnten sowieso uns sehr, sehr schwer bewegen, aber wir mussten wirklich mit Gewicht und so, wenn Wellen kommen, dass uns schnell bewegen, dass das Boot nicht auf einmal kippt. Und ja, dann sind wir da kurz davor, vor das Ankunft in Griechenland, so 200 Meter entfernt von der Strand, hat der Mann das Boot so angestoßen mit dem Messer und das Luft geht relativ schnell raus, Wasser kam rein und das Boot ist auf einmal nicht mehr da, ist gesunken. Und da mussten wir schwimmen Ich habe mich sowieso gut vorbereitet. Ich wusste, dass ich schwimmen musste, in dem Fall das Boot sinkt. Bin ich geschwommen Richtung Griechenland. So, das war nicht weit. Also man sieht das, der Strand, aber das war tief. Wer nicht schwimmen kann, ertrinkt sich. Ich habe die Schreie gehört von den Kindern und den Frauen. Die haben versucht auch zu schwimmen. Die haben viele nicht geschafft. Ich bin in Sicherheit dann angekommen in Griechenland. So direkt, wir waren so 9, 10 junge Männer, die ich gesehen habe im Strand, in den gleichen Ort.
Die es geschafft haben.
Die das geschafft haben. Da war Touristenstrand. Da waren Mitternacht so Menschen, die Bier getrunken haben, Frauen mit Bikini zu uns gekommen. Und was los? Und die wussten davon, dass wir viele Flüchtlinge da Richtung Griechenland gehen wollen. Und direkt so Rote Kreuz angerufen und die Militärswachmeer, die Griechen, sind gekommen. Ich habe die Schiffe gesehen, dass die nach den Menschen gesucht haben, die überlebt haben und dann uns mit einem Bus zu einem Flüchtlingsheim da gebracht. Da war Zelten, die man da übernachtet. Ich habe so heiße Tee bekommen. 2 Stunden später habe ich die Frau gesehen, die mit uns an dem Boot war, mit anderem Bus gebracht. Und ich hab sie gesehen beim Weinen. Sie hat sehr viel geweint. Und ich habe gefragt, ist es alles okay? Aber ich habe direkt verstanden, dass sie ihren Sohn verloren hat, der nicht geschafft hat. Und sie hat den ganzen Tag nie mit Weinen aufgehört.
Konntest du das denn irgendwie verarbeiten? Also du bist da irgendwie lang gefahren und direkt hinter dir sind die Menschen gestorben?
Ja, also ich konnte ja nichts machen. Ich hab so davon gehört, beim Schwimmen im Notfall, dass ich den anderen nicht helfe, ansonsten ertrinken die beide. Weil ich war sehr, sehr leicht, ich habe sehr leichtes Gewicht, leichte Weste, aber ich wollte helfen, aber dann riskiere ich mein Leben. Und da war so kurze Zeit, dass man sich schnell überlegt. Und dachte ich mir, ich gehe Richtung Strand und biete Leute um Hilfe, vielleicht kommt ein größeres Schiff, die Leute unterstützt, weil die hatten Westen an sich, konnte ein bisschen kurz durchhalten. Aber damit, ich habe ja schwierige Momente erlebt, aber ich konnte ja nichts davor tun. Aber ich muss so ständig an dem nachdenken, was da passiert ist. Ich bin bis zum heute noch nie vergessen. Also.
Du warst dann in dieser Flüchtlingsunterkunft und wusstest aber, du willst noch weiter. Wie lief das dann ab? Wie war dann dein Landweg sozusagen bis nach Berlin?
Genau, es war immer so mit Schleusen und entweder mit Zug oder mit Busse. Der Facebook-Gruppe hat mir immer viel geholfen, dass die Informationen da auf Arabisch gestanden sind. Ich hatte ja ein bisschen Geld in die Tasche und vor Schleuse einfach bezahlt. Und da war relativ schwierig, aber ist machbar.
Und wann war dieses Ziel Berlin dann für dich klar?
Ich habe einen Freund, der vor mir in Deutschland wohnt. Der wohnt in München. Der hat mir immer so gesagt, ich konnte bei ihm 2 Wochen lang übernachten, wenn ich da ankomme. Und das Ziel war nicht Berlin am Anfang. Ist mir war egal, Hauptsache Sicherheit, ist egal, wo ich ankomme. Aber bin ich nach Berlin zum Besuch gekommen, eine Freundin besucht und viele haben mir empfohlen, nach Schwerin zu gehen. Weil,
Schwerin?
Genau, da viele meinen, so, da kriegt man die Flüchtlingsstatus schneller als in Berlin.
Mhm.
Bin ich dorthin gefahren mit dem Bus und dann die haben mir wieder zurückgeschickt nach Berlin. Da werden wir so geteilt durch jede Regierung, hat ein bisschen Flüchtlinge genommen, aber die waren da überfordert, meinen die, und mir ein Ticket nach Berlin gegeben. Dann bin ich mit dem Zug nach Berlin gefahren und da habe ich im Zug Leonie kennengelernt. Leonie ist eine Studentin, die studiert Jura. Die hat mir auf jeden Fall immer nebenbei so unterstützt, als ich da in Berlin angekommen bin. Also ich hatte sie höflich gefragt, wie fahre ich nach Berlin?
Mhm.
Mit Hilfe von Google Übersetze. Und sie wollte auch nach Berlin und im Zug hatten wir uns ein bisschen unterhalten mit der Sandy, weil ich kein einziges Wort Deutsch sprechen konnte und auch in Englisch leider nicht. Und ja, die hat mir auch einfach viel geholfen, mir meine Nummer gegeben und sie wusste, wo ich gewohnt habe in der Flüchtlingsheim, hat mich immer besucht, Klamotten bei mir gebracht und mir viel geholfen.
Also hier im Flüchtlingsheim dann schon in Berlin oder wo
in
war
Berlin.
Das? Okay.
Genau, von Schwerin Richtung Berlin ist mit dem Zug.
Erinnerst du dich noch so an deine ersten Eindrücke hier in Berlin? Was war so das Erste, was du hier in dieser Stadt wahrgenommen hast?
Ja, war riesen. Also ich kam da Berlin Hauptbahnhof, auf einmal so großer Bahnhof zu sehen, mehrere Etagen, viele Züge, viele Menschen mit großem Koffer. Und ich habe gedacht, das will ich hier bleiben auf jeden Fall. Das sehen so nach glücklichen Menschen jetzt, viele junge Männer, viele junge Frauen. Und das war auf einmal so die richtige Stadt für mich. So, ich mag es, dass es sehr hektisch hier ist. Das stand so viele Menschen im Hauptbahnhof, bin ich da raus und Alexanderplatz da geschaut. Da war schon ein Moment auf jeden Fall, die ich nie vergessen werde, weil es ist so gewesen, das war meistens Touristenzeit, also vor Corona waren viele Menschen in Berlin, überall voll. Es war ein bisschen stressig, so zu fahren mit der U-Bahn, der S-Bahn. In meinem Heimatland haben wir sowas nicht.
Fährt man da vor allem Auto?
Auto mit Busse, aber Busse sind sehr selten. Meistens Leute haben Auto. Und ja, auf einmal so zu sehen hier, dann bin ich immer so falsch gefahren, falsche Richtung genommen, da muss ich mich daran gewöhnen, so 2 Wochen lang. Zum Beispiel früher, ich wusste nicht, dass der Ringbahn 2 Seiten fährt. Zum Beispiel, ich wollte 3 Stationen fahren und ich habe die andere Richtung genommen, weil ich nicht wusste, dass beide Seiten fahren kann. Dann später habe ich erfahren, dass es so passiert ist, aber ich war auf jeden Fall sehr, sehr schwer, damit umzugehen am Anfang.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.
Gibt es irgendwelche Ecken, die du direkt anvisiert hast? Also gab es sozusagen, wusstest du Orte in Berlin, an die du gehen kannst? Irgendwelche Bezirke, irgendwelche Gegenden, die dir schon was gesagt haben?
Also am Anfang wollte ich nicht so direkt rausgehen. Ich wollte mich erholen, weil ich sehr müde war am der Frischensheim.
Wie lange war deine Reise insgesamt?
Von Surin nach Berlin hat es 1 Monat 10 Tage gedauert.
Okay.
Und ja, ich wollte mich am Anfang erholen und dann später habe ich so gegoogelt, Sehenswürdigkeit Berlin und dann taucht so Brandenburger Tor, Alexanderplatz und ein paar so Orte, die unbedingt sehen wollte. Die sahen ja toll auf den Bildern und habe ich so mit weiteren Flüchtlingen, die ich da in der Flüchtlingsheim kennengelernt habe, so die mal besucht, überall in Berlin so unterwegs gewesen und es ging mir immer besser. Also ich habe ja, mit der Sprache dann so später angefangen und man konnte ein bisschen so bei YouTube und so und gefragt, wo sind die Schulen, wie geht es weiter? Ich musste die Sprache einfach schnell lernen, weil ich hatte sehr viele Schwierigkeiten hier zu leben, ohne Deutsch zu sprechen.
Deutsch ist eine verdammt schwere Sprache, oder?
Sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall, bis zum heute habe ich immer sehr viele Schwierigkeiten, so grammatisch. Und,
du sprichst super gut, also das ist total beeindruckend, wenn man merkt, also selbst im Deutschunterricht, ich glaube, selbst Deutsche strugglen da manchmal so ein bisschen mit der Grammatik.
Also vielen Dank, auf jeden Fall habe ich sehr viel Mühe gegeben, aber Deutsch kann man immer lernen. Also ich werde niemals aufzuhören, Deutsch zu lernen, weil vor ein paar Tagen habe ich nochmal so Grammatik geschaut, umsonst vergisst man das sehr schnell. Ibun ist ganz wichtig.
Du bist ja dann zuerst in dieser Flüchtlingsunterkunft in Spandau gewesen. Kennst du eigentlich diesen Spruch, man sagt, Spandau gehört gar nicht zu Berlin? Hast du das schon mal gehört?
Nee, wusste ich nicht.
Ja, das sagen die Leute manchmal so, dass Spandau ist so weit weg.
Ich habe früher gehört, dass Spandau Arsch der Welt ist. Also.
Ah, das ist und so haben, ähnlich.
Und ich habe Spandau gesagt, dann, oh, musst du nach Spandau. Also das war nicht mein erster Flüchtlingsheim, das war mein zweiter Flüchtlingsheim in Spandau. Ja. Und ich musste von mein erster Flüchtlingsheim da ausziehen, weil das für Kinder geeignet war.
Wo war das?
So Richtung, also in der Nähe von Stieglitz. So. Ja. Und dann Leonie, also ich habe Leonie gefragt, was soll ich machen. Und Leonie hat für mich die Zimmer in Spandau dann gefunden. Und dann bin ich da mit dem Bus da gefahren, hat immer alles geklappt. Und da war wirklich tatsächlich die Zimmer für mich, weil ich da ausziehen musste von den alten Flüchtlingsheimen, weil das für Frauen und Kinder geeignet war.
Ja, du hast ja da dann auch, das ist dieses Bild, was irgendwie um die Welt gegangen ist, dein Selfie mit Merkel gemacht. Im Nachhinein, war das Fluch oder Segen?
Das war beide, ehrlich gesagt, Fluch und Segen, weil die Vorteile, also am Anfang zurück mal kurz, wie ich das selber gemacht habe, ich war da neu, meinem ersten Tag in der Frischensheim, also ich bin da eine Nacht geschlafen und dann aufgestanden und gesehen, dass der Frischensheim extrem schön aussah. Es gab Süßigkeiten, Tee und so viele Leute da. Ich dachte, oh, das ist der richtige Frischensheim für mich. Ich will da bleiben. War leckere Süßigkeiten und ich habe alles mal ausprobiert. Und dann so später sehe ich sehr viele Journalisten an dem Tag und Polizisten. Und ich habe gefragt, einen Polizist, was passiert hier, wer kommt, warum so viele Leute hier. Und der hat mir nicht verraten und meinte, ich weiß selber nicht. Aber ich gehe davon aus, er wusste, aber wegen Sicherheit, niemand durfte sagen, dass Frau Merkel jetzt gleich kommt. Ich bin da gewartet einfach. Ich wollte an dem Tag einkaufen gehen, aber ich dachte, es lohnt sich zu warten. Mal, ich möchte jetzt wissen, wer da kommt. Und ich habe ein bisschen gewartet, dann kam so ein schwarzes, großes Auto und eine Frau davon ausgestiegen und wollte das Haupteingang nehmen. Und da geht es los. Die Journalisten haben so viele Fotos gemacht von der Frau und Menschen hatten so das Handy in ihrem Hals gehalten und wollen auch Foto mit der Frau machen. Ich wollte auch Foto machen, also ich mag es sehr gerne, Fotos zu machen. Ich habe meine Kamera angemacht und das Handy lag in meiner Hand gut vorbereitet. Und ich bin da, ich habe mich überlegt, wo soll ich stehen, aber sie wollte bestimmt das Hauptangang nehmen, liebe, dass ich da warte. Also sie kommt meine Richtung. Anstatt dass ich dorthin gehe, dann klappt das nicht. Ich bin da gewartet und sie kam sehr näher von das Hauptangang. Ich habe höflich gefragt, am Anfang so mit Handsprache, dass ich selfie machen will. Und
wie macht man das mit Handsprache? Einfach quasi hast du dein Handy hochgehalten?
Genau. Sie hat direkt verstanden, dass ich Bild machen wollte. Und die Sicherheitsmänner haben mich so Abstand gehalten. Die meinen, das geht überhaupt nicht, dass du näher kommst. Und ich habe aber nochmal versucht, aber ihr direkt an die Augen geschaut und sie hat gesehen, dass ich das unbedingt machen wollte. Und sie hat die Sicherheitsmänner gesagt, lass der rein, ist schon okay. Dann bin ich da direkt mein Handy da, so lag auf meiner Hand und ich habe sie umgearmt. Meine Hand war auf ihrer Schulter, ohne zu wissen, dass die Frau Merkel ist. Ich wusste davon nicht am Anfang, weil das ist so schnell passiert ist. Bei Sulle sieht sie anders aus. Ich habe so sie umgearmt, sie hat gelächelt, ihre Daumen so hoch gezeigt, so Smile-like gemacht. Und ich habe das Bild gemacht und dann, ich habe aber nicht gesehen, dass gleichzeitig ein Fotograf mich fotografiert hat. Also erst mal später habe ich direkt erfahren, dass die Mama Merkel ist. Viele haben so sie an dem Tag genannt. Ich habe auch im Internet gelesen. Ich wusste davon, dass die Bundeskanzlerin ist, aber persönlich nicht, wie sie aussah, weil ich hier komplett neu war und mich nie am Anfang für Politik interessiert habe.
Hast du dich gewundert, dass sie Mama zu Merkel sagen?
Ja, also gewundert nicht, weil sie ist wirklich Mama Merkel. Also die Mutter, die uns ja Sicherheit gegeben hat, hier in das Land mal rein, dass wir hier rein können. Andere Politiker haben andere Entscheidungen getroffen und Frau Merkel hat die Grenze geöffnet, viele Flüchtlinge hier aufgenommen. Und ich bin dankbar Rest meines Lebens Frau Merkel, weil sie hat ja mein Leben gerettet. Und ich bin, wie ich jetzt hier meinen Alltag heute sehe, dann bin ich total froh und ich habe viele Ziele erreicht, die ich früher hatte.
Du hast ja über das Bild auch deine Pflegefamilie dann damals, die haben sich bei dir gemeldet.
Also das Bild hat ja sehr viele Vorteile. Auf jeden Fall habe ich sehr viele Leute kennengelernt durch das Bild. Ich habe auch die Sprache auch kennengelernt. Also ich habe die Sprache gelernt und wollte natürlich noch weitere Sachen entdecken in Deutschland. Und natürlich wollte ich so mich besser entwickeln. Und dann habe ich viele Menschen, die mich besucht haben in der Flüchtlingsheim, mir viel geholfen. Und ich wollte raus aus diesem Flüchtlingsheim, weil das so hart für mich war, so mit 8 Personen in einem Zimmer zu leben. Und habe ich ja eine deutsche Familie gefunden, die durch das Facebook auf mich aufmerksam geworden sind. Und habe die Familie besucht, die hatten ein freies Zimmer und die meinen, du kannst bei uns leben. Ich sagte, oh mein Gott, ich war total froh. So ein schönes Zimmer, nette Familie. Die hatte eine kleinere Tochter und hat mir sehr, sehr viel Gutes getan, dass diese Entscheidung zu treffen, dass die auch mich aufgenommen haben. Ich habe mich so wie beim Familie gefühlt und die haben mir immer sehr viel unterstützt bei allen Sachen. Wir haben am Abend immer zusammen gekocht, spazieren gegangen, am Wochenende mit dem Auto gefahren Richtung See und ja, das war schon ein schönes Jahr. Also ich habe ja ein Jahr da gelebt.
Und würdest du sagen, so im Nachhinein, Merkel hat ja immer von diesem Wir schaffen das gesprochen. Du hast es ganz offensichtlich geschafft. Konnte sie, also dieser Satz, ist der wahr geworden? Hat Deutschland es geschafft?
Ja, also auf jeden Fall, diesen Satz hat mich früher sehr viel motiviert. Wir schaffen das. Und tatsächlich haben ganz viele Leute das geschafft und Deutschland auch. Aber wie wir das sehen, dass es, wie es weitergeht, dass sehr viele Flüchtlinge jetzt in der Flüchtlingsheim leben. Also ich habe sehr viel Mühe gegeben, um rauszugehen aus diesem Flüchtlingsheim. Aber ich bin kurz davor da zum Besuch da gegangen. Ich habe gesehen, dass sehr viele Leute noch in Flüchtlingsheim in Spandau leben. Ja. Mhm. Also 6 Jahre später, ich habe Freunde, die ich kenne, die da immer noch leben. Und das ist schon schwierig. Die Frage ist, was bietet Deutschland? Die Leute brauchen schnelle, dringend Hilfe. Aber die Deutschen jetzt halten sehr viele leider Abstand. Und früher war es so anders im 2015 am Anfang. Und vielleicht das Bild hat mich auch, das hat mir viel geholfen, dass ich das geschafft habe, weil ich war immer durch das Bild immer sehr motiviert. Und ich bin so eine Person, der immer so die Ziele erreichen will. Ich will immer mich besser entwickeln. Ja, aber großem Teil würde ich sagen, die das wirklich geschafft haben. Viele sitzen jetzt an der Uni, studieren und arbeiten. Aber ja, das war schon ein Satz, den ich auch immer so vor meinen Augen habe.
Es kommt wahrscheinlich auch super viel darauf an, wie viel Unterstützung und Support man hat, ne? Also so allein diese ganze Bürokratie-Sachen, die es in Deutschland und in Berlin auch nochmal gibt. Wahrscheinlich hast du da auch viel Support gehabt, du hast gesagt, du hast immer wieder Leute kennengelernt, die dir geholfen haben. Wenn man die nicht hat, stelle ich mir vor, sitzt man ziemlich auf dem Trockenen und weiß wahrscheinlich gar nicht so richtig, wo man ansetzen soll.
Ja, auf jeden Fall. Viele Flüchtlinge fühlen sich alleine gelassen, die bleiben in Flüchtlingsheim. Niemand besucht die Leute und das bringt ja zum Depression. Ich persönlich bin ich nicht damit betroffen. Ich habe sehr viel Freundschaft gebaut, weil es ist frage die Charakter auch. Der Mensch selbst braucht so die Innenmotivation, um rauszugehen. Ob ich jetzt wirklich Deutsch lernen will, Lust habe. Viele haben zum Beispiel keine Lust, mal Deutsch zu lernen und freuen sich, was sie bis zum heute haben. Ich sitze in Flüchtlingsheim, bekomme ich das Geld und bin ich damit zufrieden. Aber manche wollen ja sich entwickeln und Arbeit finden. Aber
glaubst du, man kann da tatsächlich sowas wie glücklich sein in der Flüchtlingsunterkunft einfach ohne Perspektive? Weil du sagst, manche Leute sind damit zufrieden.
Ja, also es ist halt immer das gleiche Routine. Man steht ja auf, man macht überhaupt nichts, man kriegt das Essen zugekocht, man muss gar nichts machen eigentlich. Immer das gleiche Routine. Aber die Leute haben halt leider keine Hoffnung. Entweder sind die ja alt und die können ja nicht mal zum Beispiel zur Schule gehen, über 40 Jahre alt, neue Sprache zu lernen, ist schwierig. Aber ich hoffe, dass die deutsche Regierung die Leute wirklich jetzt unterstützt. Vielleicht die Menschen selber mal in der Flüchtlingsheim besuchen. Zum Beispiel Frau Merkel hat ja einmalig vielleicht uns in der Flüchtlingsheim besucht. Ich habe mir immer gewünscht, dass wir mehrere Politiker vor der Ort dorthin gehen und schauen, wie den Menschen geht's.
Hast du das Gefühl, dass die Geflüchteten in Deutschland noch dass noch genug an die gedacht wird? Ich meine, 2015 war so die große Debatte, dann ist das alles so ein bisschen in der Öffentlichkeit zumindest abgeflacht. Wenn du sagst, da sitzen jetzt noch die Leute in Spandau, hast du das Gefühl, da gibt es zu wenig Aufmerksamkeit drauf?
Also auf jeden Fall, es hat sich verändert, nicht wie Willkommenskultur, da war es noch 2015. Leider, wie wir das heute sehen, dass einmal so Flüchtlinge, die Kriminelle sind, die Angst machen. Aber das ist wirklich sehr, sehr kleinerem Teil und davon hören die Deutschen. Also es gibt natürlich auch auf jeden Fall auf die andere Seite sehr viele Menschen, die Flüchtlinge immer noch helfen. Ich habe auch immer noch viele Menschen, die mir dabei unterstützen, falls ich Unterlage ausfüllen soll, die ich nicht verstanden habe. Und es gibt immer sehr viele ausreichende Beratungsstellen, die kann man ja nicht vergessen. Aber die Deutschen halten schon ein bisschen Abstand auf jeden Fall, nicht wie früher.
Bürokratie in Syrien, ist das ein Ding bei euch, sowas mit so Papierstapeln und Sachen ausfüllen?
Das ist ganz anderes. Also ich habe nie selber Papier ausgefüllt oder meine Eltern gesehen beim Papier ausfüllen. Vielleicht einmal hatten die das gemacht, aber ich habe das nie gesehen.
Wie ist dein aktueller Status jetzt gerade? Du willst ja die Einbürgerung schaffen. Hast du sie jetzt schon beantragt?
Meinem ersten Termin am 23. diesem Monat, also bald in 2 Wochen. Und da werde ich meine erste Beratung haben. Da kriege ich die Formulare für die Einbürgerung, die ich ausfüllen soll. Und ja, also die Voraussetzungen erfülle ich. Zum Beispiel, man braucht davor eine Wohnung, C1-Zertifikat und einen Job, dass man selbst sich finanziert. Und damit geht es das.
Wo arbeitest du aktuell?
Ich arbeite als Kassierer bei Edeka.
Wie kam das zustande?
Ich habe meinen Job hier bei Velodrom verloren wegen Corona und dann wollte ich arbeiten. Mir war langweilig, so zu Hause zu bleiben und nur Uni zu machen. Arbeit für mich heißt Abwechsel und neue Menschen kennenlernen, mal rauszugehen. Und ich gehe immer da Edeka neben meiner Wohnung da einkaufen. Ich habe gesehen, dass die Kassierer sehr überfordert waren. Wirklich. Also da war nur zwei Kassen, die offen hatten. Und ich hab, da bin ich die Idee, auf die Idee gekommen, dass ich der Chef frage, ob die Mitarbeiter brauchen. Und ich habe ihm gesagt, dass ich Erfahrung an der Kasse habe, vorher mal gemacht. Und er hat mich am nächsten Tag angerufen. Ihr wolltet mit mir sprechen und direkt an dem gleichen Tag Vertrags untergeschrieben. Also ich wollte ja in der Corona-Krise auch helfen, weil ich konnte das. Ich war jung und warum soll ich diese Kraft, die ich habe, nicht mal nutzen, um andere Menschen zu unterstützen? Es geht mehr um wirklich Menschen zu helfen am Supermarkt, weil ich habe geschaut, dass die Mitarbeiter sehr überfordert waren und direkt an dem eine Woche später konnte ich mit meiner Arbeit anfangen als Kassierer.
Supermarkt ist ja auch so ein Ort, wo tatsächlich alle Menschen irgendwie durchlaufen, also wo so der Querschnitt der Gesellschaft drin ist. Wenn du da so sitzt und die ganzen Berlinerinnen und Berliner jeden Tag irgendwie an dir vorbeikommen, gibt es da so Charaktertypen von den Berlinerinnen und Berlinern, die man irgendwie beschreiben kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe manchmal verschiedene Menschen, der Typ, der mit einem Anzug kommt, einem teurer Weinflasche kauft und der Typ, der nur so was zum Essen kauft, mit Kinderfamilien sieht man jetzt hier in Lichtenberg die Menschen, die hier leben und die so total unterschiedlich sind. Ich merke auch, dass immer die gleichen Leute hierher kommen, die mich jetzt gut kennen. Also wenn ich jetzt auf die Straße laufe hier in Lichtenberg, dann werde ich erkannt und viele begrüßen mich, hey, hallo, und die lächeln an mein Gesicht. Aber niemand hat mich gefragt, wo ich komme, und die behandeln mich einfach genau wie die anderen Menschen. Das kann ich sehr gut schätzen. Bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass es so ich hier bin. Ich fühle mich nicht so wie eine fremde Person, dass ich unter anderem mit allen Menschen, also internationalen Menschen arbeite. Und viele so auch kommen aus verschiedenen Ländern, da ein Hotel in der Nähe gibt. Es hat immer gut geklappt. Also ich bin immer freundlich zu den Menschen, lächle ich immer gerne und es macht mir total Spaß.
Sind die Touristen freundlicher oder die Berliner?
Die Berliner freundlicher.
Wirklich? Die sind doch immer mit so einer Schnauze, laufen die doch rum.
Ja, tatsächlich, das stimmt. Ich habe auch ein paar Mal so Schwierigkeiten da erlebt, wo ich den Sicherheitsmann da holen musste.
Oh Gott, warum musstest du den Sicherheitsmann holen?
Wegen Bier und so.
Weil es geklaut?
Geklaut, ganz viel wird immer geklaut. Und ja, ich habe immer so Schwierigkeiten mit ein paar Menschen, die zum Beispiel keinen Abstand gehalten haben wegen Corona und so. Und ich bin damit sehr streng. Also mir war am Anfang so ganz wichtig, den Abstand zu halten zumindest.
Jetzt ist es ja so, du hast gesagt, die Einbürgerung, das wird jetzt sozusagen der nächste bürokratische Step. Du willst ja dann auch in Deutschland bleiben, gehe ich davon aus?
Auf jeden Fall. Hier ist, ich habe alles, was ich mir früher gewünscht habe, und ich möchte auf jeden Fall hierbleiben. Das ist mein großer Traum, dass ich deutscher Pass bekomme und irgendwann mal reisen darf.
Was du jetzt noch nicht kannst, weil du aktuell die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hast, ist, du kannst nicht wählen. Es sind ja in diesem Jahr in Berlin Bundestagswahl, Landtagswahl und Bezirkswahl. Ich glaube, es sind insgesamt knapp 1,5 Millionen Menschen tatsächlich, die allein in Berlin keine Stimme abgeben dürfen. Nervt dich das, dass du hier eigentlich schon zu Hause bist, hier irgendwie deine Arbeit machst, aber keine Stimme abgeben kannst?
Ja, also auf jeden Fall schon. Macht mich sehr traurig, sehr schade finde ich, dass ich meine Stimme nicht abgeben kann, weil ich hier mich jetzt schon sehr gut integriert habe und arbeite und studiere, schon 6 Jahre lang. Viele weitere Menschen, die hier 20 Jahre hier leben und sich sehr gut integriert haben, aber nicht wählen dürfen. Ich hoffe, dass es so ändert in Zukunft, dass nicht die deutsche Pass Voraussetzungen, um wählen zu dürfen, das nicht erfüllt. Vielleicht Menschen zum Beispiel, die arbeiten oder die sich gut integriert haben, auch wählen dürfen, obwohl sie keinen deutschen Pass haben, weil es ja betrifft mein Leben auch. Also ich musste hier bleiben und ich erlebe meinen Alltag hier. Also ich gehe raus, ich schaue deutsche Fernsehen, ich schaue jeden Tag Tagesschau, ich kriege viel von Politik mit und ich wünsche mir auch, dass ich wählen darf.
Wenn du dir so den Wahlkampf anguckst, also jetzt hängen ja hier irgendwie auch so die Plakate, vielleicht erstmal diesen Wahlkampf, nimmst du den so richtig wahr?
Also auf jeden Fall, ich nehme das sehr wahr, weil das betrifft mich persönlich und um meine Zukunft jetzt, was passiert eigentlich mit Flüchtlingspolitik später, wenn jetzt Frau Merkel nicht mehr da ist, wie reagieren die Leute jetzt zu der Flüchtlingspolitik, ob wir hier bleiben dürfen oder wir zurückgehen müssen, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich hier bleiben darf. Mich auch betrifft vielen verschiedenen Themen, die immer jetzt häufiger diskutiert wird, Umwelt und Rente und Schule.
Was war das zweite? Umwelt und?
Rente, also
Rente, sorry. Umwelt und Rente.
Wieso hat man immer noch Schwierigkeiten bei der deutschen Sprache, aber versucht man sein Bestes zu geben, auf jeden Fall. Genau, und das an Sachen und Schulen und so, das wird immer jetzt häufiger diskutiert, ob die Kinder zur Schule gehen dürfen, mit Maske, ohne Maske, weil die Bildung ja extrem wichtig ist. Ich habe es auch erlebt, jetzt bin ich erwachsen, meine Bildung war in Syrien nicht so gut. Ich habe auch verschiedene Schulen besucht, wo da keine Bildung war, wo wegen des Krieges die Schule geschlossen waren. Und man kriegt diese, was man verpasst hat, was als Kind da man lernen sollte. Ich erlebe das jetzt, habe damit sehr viele Schwierigkeiten. Also ich finde es sehr traurig, dass die Kinder auch sehr viel verpasst haben in Corona-Zeit von diesem Stoff, Lernstoff. Ich hoffe, dass mal nachgeholt wird und dass die Situation sich verändert. Es ist schon große Entspannung jetzt, weil Frau Merkel hat ja 16 Jahre lang Deutschland ja gedient. Sie hat viele richtige Entscheidungen getroffen und auf einmal jetzt wird sich das ändern. Also Menschen wie meine Generation kennen ja nur Frau Merkel und jetzt was Neues auszuwählen und dann ja die richtige Entscheidung zu treffen. Also wem soll ich wählen? Das ist eine schwierige Frage jetzt.
Würdest du denn, hast du, wenn du dir die drei Spitzenkandidaten auf Bundesebene anguckst, Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet, hast du da eine Präferenz, wenn du eine Stimme abgeben könntest?
Also jeder hat anderes so verschiedene Themen, die jetzt darauf konzentriert, aber ich hoffe, dass die Leute auch an den Bevölkerung denken, nicht nur an sich selbst, dass ich jetzt gewinnen werde. Ich hoffe, dass an Menschen gedacht wird, an viele ältere Menschen, was mit denen passiert jetzt, um meine Zukunft, was da passiert wird jetzt, wenn ich alt werde und um die Umwelt. Wir sehen jetzt, dass es so sich extrem schnell rasant ändert. Aber ich gehe davon aus, jetzt wenn ich wählen darf, ich weiß selber noch nicht, wer ich wählen.
Oder welche Partei? Ist ja sozusagen keine Personenwahl.
Genau, also der Partei, welche Partei ich wählen werde, weiß ich selber nicht, aber ich hoffe, also wenn ich jetzt wählen darf, werde ich mich auf jeden Fall besser informieren.
Gibt es denn in Berlin Themen, also in der Stadt, die dir besonders wichtig sind? Ich weiß nicht, Wohnungsnot, hattest du Suchprobleme oder konntest du die Wohnung relativ easy selbst finden?
Das war am schwierigsten. Also eine Wohnung zu finden in Berlin, für mich besonders war schwierig, weil ich mit arabischem Namen bin und ich habe schon sehr viel erlebt, wo ich extrem viel Absage bekommen habe, aber ich habe nicht aufgegeben, ich habe es immer weiter versucht. Und meine Wohnung ist klein, aber zurzeit passt es uns. Bin nach der Suche nach größerer Wohnung momentan.
Und das ist wahrscheinlich fast unmöglich, oder? Also wir kennen das irgendwie alle, in Berlin eine neue Wohnung zu finden, ist der absolute Horror. Wo suchst du da immer?
Ist mir egal, aber vielleicht Richtung so. Also in Lichtenberg werde ich mich freuen, wenn ich in Lichtenberg bleiben kann. Ja, zu dem Wahl auch jetzt. Ich hoffe, dass die Politiker jetzt eine Entscheidung treffen, irgendwann mal mehr soziale Wohnungen für Berliner bauen, weil es gibt ja sehr viele Menschen, die jetzt dringend Wohnungen brauchen und in Berlin wird jetzt nur Wohnungen gebaut für Luxus. Also Luxus
ja, wir sitzen hier
Reiche,
gerade quasi vor einer, ja.
Genau, und so ein Luxuswohnung mehr kann ich nicht leisten, aber wird nur am reichen Leute gedacht.
Bist du in Berlin mit dem Fahrrad oder mit den Öffis oder mit dem Auto unterwegs? Wie bewegst du dich durch die Stadt? Das ist ja auch immer eine große Diskussion.
Also ich habe kein Auto und keinen Führerschein, fahre ich immer gerne mit Fahrrad und Öffis. Also ich nutze immer häufig der S-Bahn und mit Fahrrad klappt immer so. Also ich mache ehrenamtlichen bei Rote Kreuz, da fahre ich jeden Mittwoch, das ist in der Nähe von mir, da fahre ich mit dem Fahrrad. Und wenn ich einkaufen gehe, nehme ich Fahrrad. Es klappt immer perfekt, aber es ist ja gefährlich, weil in Berlin, ich höre davon, dass immer sehr viele Unfälle passiert, Menschen mit Fahrrad gestorben sind und macht mir Angst. Also ich habe immer ständig Angst in Berlin, wenn ich Fahrrad fahre.
Würdest du, wenn du sonst vielleicht, weiß ich nicht, jetzt gar nicht mal auf Bundespolitik, sondern wir sind ja jetzt auch sozusagen das lokale Medium mit der Tagesspiegel, wenn du für Berlin dir noch drei Sachen wünschen dürftest, die du an die Politik adressieren würdest, welche wären das?
Also das erste Wunsch, dass mehr Wohnungen für ärmere Menschen aufgebaut werden und die Fahrradwege, weil in Berlin Fahrradfahren ist die Hore super gefährlich. Und dass die Uni mal öffnen dürfen, also jetzt trotz Corona vielleicht mit Abstand und vor Geimpften, das geht genau wie im Fitnessstudio. Ich trainiere jetzt im Fitnessstudio und da sind viele Menschen auf einmal. In der Uni sind ja genauso wie im Fitnessstudio und das ist genauso wichtig wie Sport. Sogar Bildung ist für mich, steht auf dem ersten Platz.
Bist du geimpft? Darf ich das fragen? Ja. Ist das eigentlich eine Sache, hast du den Eindruck, dass gerade auch die Leute, die jetzt nicht perfekt Deutsch sprechen, also nicht wie du sprichst super, super, dass es da Schwierigkeiten gibt, die Wichtigkeit von Impfungen zu transportieren? Hast du das Gefühl, wir reden ja immer so über die Impfquote und wie man die steigern kann, dass da vielleicht gerade auch in der Community, die nicht Muttersprachlerin ist, dass man da noch mehr tun müsste von Seiten der Politik?
Genau, also ich sehe immer noch, dass Impfangebote nur auf Deutsch präsentiert sind, obwohl ja in Berlin zum Beispiel sehr viele Menschen, die in Frischensheim noch leben, überall viel Arabisch gesprochen wird, dass die Impfkampagne ja vielleicht auch mehrere Sprachen, nicht nur auf Deutsch der Fokus ist. Das auch vielleicht, es passiert viel zu langsam, weil viele Menschen haben Angst vor Impfungen. Also Flüchtlinge auch besonders, die aus anderen Kulturländern hierher kommen, haben so einen Druck, dass der Impfung gefährlich ist.
Ist das ein Thema? Also gibt es Impfungen, blöd gefragt, ich kenne mich nicht aus, in Syrien wird man da normalerweise geimpft?
Ja, als Kinder, genau. Also wir werden immer geimpft in der Schule und so. Aber hier in Deutschland ist ja halt schwierig, sich zu entscheiden, weil viele jetzt hören davon, also auf Arabisch habe ich auch viel mitbekommen, dass sehr viele Leute so leider, dass der Impf als gefährlich zu präsentieren in Medien.
Auch in sozialen Medien dann, oder?
Genau, ich habe so mehreres Video gesehen, dass Leute sagen, impf euch nicht, das ist gefährlich, man könnte damit sterben, und die haben vielleicht so Beispiele gesucht, die Menschen, die nach der Impfung vielleicht gestorben sind, weil die vielleicht vorher erkrankt sind, aber das nicht der Impfung ist nicht der Grund. Und das wird immer so auf Arabisch immer mehr darüber so schlimmer gemacht, präsentiert, dass man sich nicht impfen soll.
Was glaubst du, ist der effizienteste Weg, oder dagegen vorzugehen oder was dagegen zu machen, um die Menschen irgendwie aufzuklären?
Ja, vielleicht selbst der Leute, die das erklären, in der Frischensheim gehen. Also wir reden jetzt über mehrere tausende Menschen, die in Frischensheim da leben. Vielleicht in Frischensheim da die Leute direkt impfen und nochmal so erzählen, warum soll ich mich impfen überhaupt? Und vielleicht mit einem Geschenk, klappt immer.
Mhm. Vielleicht was, also so dieses Bratwurst-Ding, was es in Thüringen ja irgendwie gab. Da gab es eine Gratis-Bratwurst, wenn man...
Genau, so soll in die Richtung, aber auf jeden Fall so vielleicht Getränke oder für Kinder irgendwas schenken. Und die werden sich sehr, sehr freuen auf jeden Fall. Vielleicht einen Gutschein oder irgendwas. Aber auf jeden
Glaubst
Fall,
du, das funktioniert?
Auf jeden Fall, ich bin mir sicher. Okay. Also in der Frischensheim, das funktioniert auf jeden Fall, wenn man da die Leute vielleicht einen Gutschein oder Geschenke anbietet.
Ich würde jetzt, wir haben noch so ein Spiel, das heißt...
Eine Station, Entscheidungen.
Da geht es darum, ich gebe dir immer zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden, den du wählen würdest. Ich würde die jetzt einfach mal vorlesen. Stadt oder Land?
Stadt.
Berlin Tag oder Nacht?
Berlin Tag.
Couch oder Club?
Couch.
Hertha oder Union?
Union.
Selbst kochen oder essen gehen?
Auf jeden Fall selbst kochen.
Currywurst oder Curry?
Currywurst.
McDonald's oder Edeka?
Edeka.
Du hast ja bei McDonald's auch gejobbt, ne?
Auf jeden Fall, aber nie wieder.
Reden oder zuhören?
Reden.
Herz oder Kopf?
Herz.
Optimist oder Realist?
Realistisch.
Winter oder Sommer?
Oh, Sommer auf jeden Fall.
Winter in Berlin ist hart, oder?
Sehr kalt, für mich auch noch kälter. Es dauert viel zu lange und die Sonne scheint sowieso sehr selten.
Ja, kriegt man immer so kleine Winterdepressionen hier in dieser Stadt. Zukunft oder Vergangenheit?
Zukunft.
Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Facebook oder Instagram?
Facebook.
Text oder Foto?
Foto.
Supermarkt oder Bazar?
Supermarkt.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Bist du schon immer Kaffeetrinker?
Ich habe ja, seit ich einer kennengelernt habe, trinke ich mehr Kaffee. Früher habe ich immer nur viel Chai getrunken, viel Tee, diesem arabischen schwarzen Tee. Ich trinke beide, aber liebe so Kaffee. Also das vor mir jetzt steht auf dem ersten Platz, wenn ich aufstehe, direkt Kaffee aus meinem Vollkaffeeautomaten.
Gibt es irgendwelche kulinarischen Sachen, die du in Berlin entdeckt hast und richtig geil findest? Oder anders gefragt, bestimmte Sachen, die es hier nirgends so gut gibt wie in Syrien?
Ja, also auf jeden Fall wie Berlin so, dass man in Berlin überhaupt kein Auto braucht, kommt man überall hin, wo man hin...
Mein Essen.
Also mit das Essen. mit das Essen nie. Also ich habe syrisches Essen auch in Berlin gefunden. Ich habe wirklich so große Vielfalt an das Essen hier in Berlin gefunden, asiatisch. Ich habe viel ausprobiert, asiatisch, syrisch, deutsches Essen. Und in Berlin, ich habe keine großen Unterschiede zu Syrien, weil ich alles hier gefunden habe. Und dass sehr viele Syrer, die auch 2015 nach Berlin gekommen sind, Restaurant geöffnet haben und arabisches Essen anbieten. Und
das ist genau. Wo gibt's das beste syrische Essen in Berlin?
In Hermannplatz. Da sind so viele Syrer, die 2015 hier gekommen sind, die jetzt Restaurant geöffnet haben. Und viele Gerichte sind richtig gut.
Gibt es eigentlich so eine, mit den Leuten, die damals angekommen sind, bist du mit denen noch krass vernetzt? Gibt es da so eine Community oder ist jeder so seinen Weg irgendwie gegangen?
Ich habe ein paar Kontakte zu den Leuten, die jetzt seit 2015, die ich noch kenne. Aber viele so haben andere Interesse jetzt. Aber Kontakt habe ich immer noch so viele Menschen.
Wir sind jetzt bald schon sozusagen am Ende unseres Podcasts. Ich würde ein Thema tatsächlich gerne nochmal ansprechen. Und zwar ist das die Lage in Afghanistan. Es ist ja so, dass die Politik, da lässt schon der ein oder andere verhören, dass man aufpassen muss, dass sich das, was 2015 passiert ist, nicht wiederholen darf. Es wird damit gerechnet, dass vielleicht 500.000 Menschen sich auf die Flucht vor den Taliban begeben könnten. Wie nimmst du das sozusagen mit dieser, dass da jetzt diese Vergleiche aufploppen mit 2015? Wie nimmst du das wahr?
Ja, also was im 2015 passiert ist, kann ich mir gut vorstellen, weil die Menschen ja haben Schutz gebraucht. Wir waren auf dem Weg und in die Berge da angesperrt, weil die Grenzen geschlossen waren. Und es geht nicht anders. Also wir konnten ja nicht zurückgehen und Frau Merkel hat die Grenze geöffnet und uns die Möglichkeit gegeben hat, hier zu bleiben. Und wenn jetzt wir über Afghanistan reden, das sind genauso Menschen, die wegen des Kriegs auch Schwierigkeiten haben und ihre Leben gefordert sind. Aber ich wünsche mir auch, dass die Leute schnell Hilfe bekommen, weil die genauso wie ich erlebt habe, die haben ja auch erlebt im Krieg, wie hart ist das. Aber vielleicht dieses Mal durch ein Programm, vielleicht das aus dem dritten Land, die Menschen, die sich eintragen können, die hier abgeholt sind mit den Flugzeugen, weil hier anzukommen zu Fuß ist extrem gefährlich von Afghanistan hier. Und dass die Menschen wirklich Deutschland jetzt Menschen hilft, die wirklich Hilfe brauchen.
Und wenn man so über nochmal zurückblickt quasi auf das, was du irgendwie damals durchgemacht hast, wenn du so eine Art Ratschlag oder vielleicht irgendwie, was kann Deutschland jetzt vielleicht auch noch besser machen als 2015? Das eine ist sozusagen überhaupt diese Möglichkeit zu schaffen, die Leute hierher zu holen, aber dann vielleicht auch hier vor Ort.
Ja, also auf jeden Fall, ich habe auch vor kurzem Nachrichten geholt, dass die Deutschen einen Mann geholt haben, der Straftat war, also in der Straftat in Deutschland hier begangen hat und früher abgeschoben wird und dann mal nochmal nach Deutschland geholt wird mit die Flugzeuge jetzt vor kurzem. Ich habe mich so bewundert, weil wie hat das funktioniert? Also es soll auf jeden Fall besser kontrolliert, weil ich hoffe, dass hier immer sicher bleibt, weil ich bin selber gefordert bin, wenn hier Flüchtlinge irgendwas Schlimmes tun, dann bin ich davon betroffen, weil es wird diesem Gesetz sich ändern und allgemein viele werden davon betroffen. Ich hoffe von Abschiebungen, dass es nicht passiert. Und Deutschland soll vielleicht besser das kontrollieren und ja, Menschen helfen, die wirklich Schutz brauchen, weil ich habe auch mitbekommen und gesehen, dass sehr viele Menschen aus anderen Ländern hierher kommen und sich als Syrer, also die werfen den Pass im Müll und sagen, ich bin Syrer und die haben Flüchtlingsstatus bekommen. Das soll sich auf jeden Fall nicht wiederholen, weil ich habe gesehen, dass es für mich das ist Betrug, das geht überhaupt nicht. Und Deutschland, ja, soll das vielleicht irgendwie besser kontrollieren, aber es ist halt schwierig, weil viele Menschen brauchen Schutz, aber viele auch sind davon gefährlich. Und Aber wie merkt man den Unterschied? Das schafft man nicht.
Und wenn du sagst, Deutschland soll denen helfen, die Schutz brauchen, wie würdest du helfen definieren? Was ist die beste Hilfe in dem Moment?
Also die Situation wird in Afghanistan sich nicht verbessern. Also das heißt nicht, dass Deutschland jetzt finanzielle Hilfe an Taliban da angibt, mit die kommuniziert, Kontakt knüpft und mit die vielleicht verhandelt. Das würde nicht gut funktionieren. Für die Bevölkerung selber ist immer eine drohende Gefahr, da zu bleiben. Dass die wirklich jetzt durch Europa, also in Europa mal verteilt sind, Menschen, die sich so auf einem Liste sich eintragen können mit der Botschaft in ein drittes Land oder direkt in Afghanistan und schnell verhandelt wird, also schnell Menschen rausgeholt. Viele Journalisten haben vor deutscher Regierung gearbeitet, viele Menschen haben als Übersetzer gearbeitet vor die deutsche Regierung, die brauchen schnell Hilfe, die sollen wirklich schnell wie möglich hier geholt sind, entweder nach Deutschland oder Spanien, Italien. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktionieren soll, aber dass die wirklich jetzt mal sicheren Ort haben, weil Deutschland braucht auch sehr viele Arbeitskräfte und in Afghanistan, es gibt sehr viele Menschen, die sehr gut gebildet sind, eine starke Bildung haben und die können auch hier ihre Stärke und Vorteile hier auch anbieten und Sicherheit aber davor bekommen. Das soll sehr gut funktionieren, wenn Deutschland das mal anbietet.
Und wenn du die Debatten verfolgst, würdest du sagen, diese Diskussion um die Geflüchteten aktuell, ist die für dich human? Also ist die für dich, würdest du sagen, die ist gerecht, wie da gerade vorangegangen wird und das ist auf einer menschlichen Basis? Ich meine, die EU ist Friedensnobelpreisträger.
Ja, also diesem Ruf, zum Beispiel wenn ich jetzt über Europa rede, diesem guten Ruf von Menschen unterstützen, es war so. Aber jetzt, ich sehe, das ist anders, dass die Menschen in Afghanistan viel alleine gelassen. Also Deutschland hat leider sehr spät reagiert, obwohl das schon früher viel davon wussten, dass es so wird, dass die Taliban die Macht übernimmt. Es hat leider nicht gut funktioniert. Da waren viele Beschäftigten mit anderem Thema und mit der Wahl gerade und Corona und haben die Menschen einfach vergessen.
Mhm. Ein Satz zum Schluss.
Ja, ich wünsche mir, dass ich meine Bachelorarbeit jetzt abschließe, meine Zukunft hier besser und dass ich deutsche Pass bekomme. Und
worüber schreibst du? Weißt du schon, worüber deine Bachelorarbeit schreibst?
Soll so in die Richtung vielleicht Fake News, falsche Nachrichten.
Wo du ja auch Erfahrungen mitgemacht hast mit deinem Selfie. Vielleicht das noch zum Schluss. Social Media hat dich immer begleitet, ne?
Ja, also ich hatte immer mit vielen Journalisten auch zu tun gehabt. Jetzt mache ich auch mein Praktikum beim Berlin Rundfunk Berlin Brandenburg, also RBB. Und bin total gespannt. Ich bin total froh, dass ich die Platz zumindest bekommen habe.
Ja, Anas, dann sind wir sozusagen mit unserer Runde mitten im Sonnenschein in Berlin fertig. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und genau, an dieser Stelle sagen wir Tschüss an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer und bis bald.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.